Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Dass wir heute auch wieder in richtiger Weise auf sein Wort hören, dazu möge er uns wirklich offene Herzen und offene Ohren schenken. Ja, wir machen heute weiter, wir machen heute Fortsetzung im Johannesevangelium und es geht heute um den Abschnitt Johannes 12, und zwar die Verse 12 bis 26. Also Johannes 12, die Verse 12 bis 26. Da schreibt der Apostel Johannes Folgendes. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest kamen, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion. Dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen, alle Welt läuft ihm nach. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, so auf den ersten Blick ist dieser Text, und zwar insbesondere dieser Abschnitt, wo es da um den Einzug Jesu da nach Jerusalem geht, vielleicht ja nicht mehr als eine weitere Station auf dem Wege Jesu. Ja, ich sag mal so eine Art Reisebericht. Aber wenn man in diesen Text wirklich hineindringt, dann merkt man also sehr schnell, nicht welche fundamental biblische Wahrheiten und Aussagen wirklich dieser Text also da enthält. Und dieser Text scheint auch dem Heiligen Geist sehr wichtig gewesen zu sein, denn er hat es ja nun so gefügt, dass gerade diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem wir in einer vierfachen Ausgabe haben. Das kommt ja nicht so häufig in der Bibel vor. In dem Neuen Testament, jetzt mal abgesehen von dem Geschehen, Kreuz und Auferstehung, haben wir nicht viele Texte in der Bibel, die in allen vier Evangelien also da vorkommen. Wir haben zwar manche Parallelitäten in den ersten drei Evangelien, also bei den Synoptikern, Matthäus, Markus und Lukas, Aber Johannes, das haben wir sicherlich inzwischen auch schon gemerkt, Johannes ist immer so etwas speziell, ja, der läuft immer so ein bisschen auf einer anderen Spur. Und jetzt, nachdem nun Jesus da am Palmsonntag da von Bethanien herauf da nach Jerusalem kommt, einmarschiert, kommt es ja zu dieser eigenartigen Inszenierung. Nicht, das ist die sehr bekannt, vielfach auf Bildern gezeichnet, nicht Jesus da auf dem Esel hereinreitend und Palmenzweige schwenkende und Hosianna rufende Leute, wie gesagt, ist oft gemalt, oft gezeichnet worden. Um das gleich sofort zu sagen, an dieser Stelle hier, liebe Geschwister, verhindert Jesus solch eine Inszenierung nicht. Er hätte das ja tun können. Aber er hat es ganz bewusst so gewollt. Warum erwähnen wir das? Es gab ja schon einmal so eine Szene, ja, wie soll man sagen, die so ein königliches, majestätisches Flair hatte. Und davon berichtet ja auch Johannes. Und zwar, dass im Zusammenhang mit diesem eindrücklichen Wunder der Speisung der 5000 es wie so eine Woge durch die Tausenden ging und die dann sagten, ja, das ist unser kommender Mann. Das ist er. Aber da hat das Jesus eben noch verhindert. Und es fehlte ja damals auch nicht viel mit Palmzweigen und was weiß ich, mit Jubelrufen. Aber da hat Jesus das verhindert. Nicht? Er ging von ihnen weg und diese euphorische Welle implodierte im Nu. Aber hier hat er das ganz bewusst so gewollt. Und dieser Jesus, liebe Geschwister, der hier jetzt einzieht, der wird ja nun ganz unterschiedlich wahrgenommen. Nicht, wer ist denn der, der jetzt wirklich da kommt? Und Johannes möchte nun in dem, was er nicht sagt im Gegensatz zu Matthäus, Markus und Lukas, und in dem, was er sagt, natürlich unseren Blick auf ganz bestimmte Dinge lenken, die ihm jetzt durch den Heiligen Geist gegeben wichtig sind, bedeutsam sind. Und da entdeckt man ja zum Beispiel, dass eine ganz bestimmte Sache bei Matthäus, Markus, Lukas ausgesprochen wichtig bei Johannes total unwichtig ist. Denken wir nur an diese unglaubliche Geschichte dieser Eselsbeschaffung. Das wird ja in den anderen drei ausführlichst beschrieben, nicht? Hinschicken der Jünger, Losbinden des Esels und dann das Holen des Esels und Widerstand dessen, dem der Esel gehört. Wie gesagt, es wird ausführlichst beschrieben. Und bei Johannes lesen wir nur diesen Satz, Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. Alles andere im Zusammenhang mit der Eselsbeschaffung fällt bei ihm weg. Also Johannes möchte wirklich unseren Blick so lenken, ja, dass er uns mit diesem Text, mit diesem Wort Gottes etwas mitgeben kann, was für unser persönliches Leben wichtig ist, liebe Geschwister. Und aus seiner Perspektive ist es nämlich wesentlich, dass wir zuallererst einen richtig guten Durchblick brauchen. Denn das haben wir ja vorhin in dem Text auch gehört, den hatten offensichtlich einige nicht. Und bei einer Gruppe, nämlich bei den Jüngern, müssen wir sagen, den hatten sie zunächst einmal nicht, liebe Geschwister. Gehen wir also mal ganz unbefangen an die Sache heran. Wir haben es ja vorhin ja schon erwähnt, die Sache ist ja für an und für sich ist ja wunderschön beschrieben. Ja, also Jesus da auf dem Esel sitzend, kommt er hereingeritten, die Kleidungsstücke liegen da auf dem Boden und dann, wie gesagt, Palmzweige, Hosianna-Rufe. Mag für unsere Kultur etwas befremdlich sein, aber ich denke, dass wir Heidenchristen inzwischen, sage ich mal, alttestamentlich so weit geschult sind, dass wir an der einen oder anderen Stelle wirklich wissen, dass das eine bestimmte Bedeutung hat. Ja, nehmen Sie nur einmal die Palmzweige, eine ganz wichtige Bedeutung im Alten Testament. Nicht, da konntest du nicht irgendwie so einen Buchenzweig abbrechen und dann losmarschieren. Nein, es musste also in der Tat ein Palmzweig sein. So hatte es das Gesetz festgelegt. Das kann man alles nachlesen dann im dritten Buch Mose ab Kapitel 23. Da ist diese ganze Festordnung festgelegt. Und da tauchen auch wieder diese Palmzweige nicht für das Laubhüttenfest auf. Nun haben wir ja hier kein Laubhüttenfest, sondern wir stehen ja hier vor dem Beginn des Passafestes. Und das ist ja nun jetzt gerade das Eigenartige, dass plötzlich etwas, was eigentlich zum Laubhüttenfest gehört, dass das also hier herübergezogen wird, hier zum Passafest. Und irgendwie hat man den Eindruck, da schwingt etwas mit, dass die Leute gemerkt haben, da kommt also wirklich der Messias, nicht? Und deswegen haben sie ja auch diesen großen Messias-Psalm gesungen, da, dem Psalm 118, Vers 26, wo es heißt, Hosianna. Und Hosianna, ja, das ist so eine Art Gebetsruf. Nicht, was übersetzt so viel heißt wie bring uns Heil, bring uns Rettung, bring uns den Jeschua. Nicht? Und dann ist der zum Jubelruf geworden und dann kommt ja hier dieser Nachruf, gelobt sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König Israel. So haben sie ihn gesehen, den König Israel, das war ihre Vorstellung, das war ihre Erwartung, das war ihre Hoffnung. Und wer da jetzt kam, nicht, war ja für die jubelnde Menge kein Unbekannter. Nicht, auch wenn die damals nicht die sozialen Medien hatten, wie wir sie heute haben. Aber die hatten auch ihre Art und Weise zu kommunizieren. Nicht, dass sie sich vielleicht untereinander gefragt haben, warst du damals auch dabei bei der Speisung der 5000? Und hast du inzwischen gehört, was er gemacht hat? Das toppt ja nochmal das Speisungswunder. Der hat tatsächlich einen Toten auferweckt, der schon den Verwesungsgeruch an sich hatte. Nicht diesen Lazarus, der da quasi nebenan in Bethanien wohnt, den man befragen kann. Das ist doch für uns der Beweis, dass er wirklich der Messias ist, der uns wirklich hier befreien kann. Und darum ging ihm ja die Menge auch entgegen, nicht? Weil sie hörten, dass er diese Wunder getan hatte. Also so gab es Erwartungen, so gab es Vorstellungen, so gab es wirklich Hoffnungen da bei der Menge. Nicht, die erwarteten etwas Konkretes, nicht durch Jesus Christus. Dass er sie wirklich da von der römischen Besatzungsmacht befreit. Und das war ja bei denen ja noch gut in Erinnerung. Nicht, inzwischen war ja jetzt gut fast 1000 Jahre das Davidsreich vorbei. Damals dieses große, mächtige Reich, der mächtigste Staat, damals im vorderen Orient. Und diese Erinnerung, liebe Geschwister, die war ja noch wach bei ihnen. Nicht, und jetzt müssen sie sehen, jetzt sind sie besetztes Land, sie müssen Abgaben leisten und anderes mehr. Natürlich ist diese Haltung, diese Reaktion und natürlich sind solche Vorstellungen, Erwartungen der Leute nachvollziehbar. Aber man hat irgendwie den Eindruck, da läuft was falsch. Nicht, und wir würden Ihnen heute gerne sagen, ja, das ist ja alles richtig. Das ist ja alles wunderbar, das ist ja alles genial, Speisungswunder und Totenauferweckung. Aber ihr macht Jesus viel zu klein. Ihr habt vollkommen falsche Vorstellungen, vollkommen falsche Erwartungen, was Jesus Christus betrifft. Viel zu klein macht ihr diesen wahren, echten König von Israel. Und die Leute haben vielleicht gesagt, aber der ist doch schon so großartig und mächtig. Nenne mir einen, der 5000 Männer inklusive, was weiß ich, tausende von Frauen und Kinder aus dem Nichts satt macht. Nicht, zeige mir einen, der wirklich Tote auferwecken kann. Und merken wir, liebe Geschwister, dass wir wirklich einen richtig guten Durchblick brauchen, damit wir nicht vordergründig an einem viel zu kleinen Jesus, um nicht letztlich zu sagen, an einem falschen Jesus hängen bleiben. Wir brauchen diesen richtig guten Durchblick. Und wenn wir heute das ganze religiöse Geschehen sehen, dann muss man sagen, das zieht sich ganz stark durch alles Denken. Nicht, sei es jüdisch, sei es heidnisch und da sogar teilweise christlich geprägt, liebe Geschwister, dass man einen Jesus haben will, nicht, der jetzt die Verhältnisse ändern muss, der das macht. Und dann stellen wir ihn auf das Podest und dann bejubeln wir ihn und dann feiern wir mit ihm. Und warum wird er bejubelt? Weil er eben so was Tolles gemacht hat. Damals Speisungswunder, Totenauferweckung und einiges andere mehr. Nur, liebe Geschwister, was ist bei der nächsten Beerdigung? Und bei der übernächsten Beerdigung? Was ist bei der nächsten Hungersnot? Was ist dann plötzlich, wenn der von uns irgendwie passend gemachte Jesus nicht mehr kann oder nicht mehr will. Erfüllt also nicht mehr unsere Erwartungen, die wir da aufs Podest gestellt haben. Der reiche Jüngling hatte auch bestimmte Erwartungen, die Jesus aber nicht so erfüllte. Der vorösterliche Petrus hat auch was erwartet, aber sicherlich keine Leidensankündigung, liebe Geschwister. Und merken wir, dass da eine sehr, sehr große Gefahr besteht, wenn ich Jesus wirklich zu klein mache, wenn ich in Bezug auf ihn von völlig falschen Erwartungen und Vorstellungen ausgehe. Die Gefahr besteht nämlich darin, dass er, Jesus, von mir abhängig gemacht wird. Er ist dann quasi wie so ein Vorsitzender, nicht den ich wähle, solange er das macht, wie ich mir das vorstelle, wie ich mir das denke. Und so die große Menge damals. Wir finden den gut, der da hereingeritten kommt. Er soll das auch so weitermachen, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn er das so weitermacht, dann kann er sich auf uns verlassen. Dann stehen wir auf seiner Seite. Und liebe Geschwister, wir wissen ganz genau, eine Woche später hat dieser Jesus Christus keine Hosianna-Rufe mehr gehört, sondern dann klangen die Rufe ganz anders. Weg mit ihm, kreuzige ihn. Ja, liebe Geschwister, das ist die große Gefahr, die dann steckt. Und dann macht man so seine eigenen Vorstellungen. Dann hat man so seine eigenen Vorstellungen, was er dann auf jeden Fall muss, so ein von uns passend gemachter Jesus, was er auf jeden Fall machen muss, dass er mir gute Gefühle bereitet. Vor allen Dingen so ein gutes Grundgefühl der Lebensbejahung und der Zuversicht. Und was er auf jeden Fall nicht machen darf, dass ich mich irgendwie nicht beachtet fühle. Ich darf mich nicht ausgestoßen fühlen. Und was er auch machen muss, dann lege ich ihm eine To-Do-Liste vor, die er mehr oder weniger abzuarbeiten hat. Vor allen Dingen, wie ich so durchs Leben komme und alles, was damit zusammenhängt, was weiß ich, Bezug auf Ehe, Familie, Beruf, Karriere, Hobby, Geld und so weiter und so fort. Solch ein Jesus, liebe Geschwister, solch ein Jesus wird auch nie ein kritisches Wort zu mir sagen, zu meinem Neid, zu meinem Egoismus. Der wird auch nie etwas sagen zu meinen Sünden, geschweige denn zu meiner Verlorenheit. Das wird er einfach beiseite schieben. Solch ein Jesus wird auch das Thema Kreuz und Auferstehung total ausblenden. Aber was solch ein Jesus machen wird, liebe Geschwister, er wird mich ermutigen, zu einem anständigen Leben, zu einem guten Weg zu gehen. Wie hört man das heute? Positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken, und eine gute Rolle in meinen Beziehungen zu spielen und so weiter. Das wird er tun. Und wir brauchen das jetzt gar nicht mehr lange fortzuführen. Wir haben alle das Problem wirklich erkannt, liebe Geschwister. Und solch ein Jesus, er sagt ja nichts Schlimmes. Aber das ist doch nicht der Jesus, der Bibel, der für unsere Schuld, für unsere Sünden wirklich ans Kreuz gegangen ist. Der dann auferstanden ist, der dann jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und der eines Tages einmal wiederkommen wird und wir dürfen ihm entgegengehen, liebe Geschwister. Und wenn wir heute so uns die Predigten anhören, die von den Kanzeln so gesagt werden, dann hat man wirklich den Eindruck, liebe Geschwister, dass uns überwiegend, so ein Jesus, wie wir ihn vorhin geschildert haben, dass uns überwiegend so ein Jesus da gepredigt, präsentiert wird. Es ist schon wirklich erschütternd zu sehen, geschweige denn, dass vielleicht überhaupt noch der Name Jesus Christus in den Mund genommen wird. Aber bevor wir jetzt in die Rolle schlüpfen und meinen, die kritisieren zu müssen, die das nicht verstanden haben, bitte ganz, 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 ganz vorsichtig. Wir haben es ja vorhin beim Lesen des Predigttextes, haben wir es ja gehört, wer es nicht verstanden hat. Die Menge drumherum, der Fanclub, das kann man ja noch nachvollziehen. Aber es heißt auch hier, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Und dieser Satz, das verstanden zuerst seine Jünger nicht, das ist der Schlüsselsatz. Das ist der Schlüsselsatz, dass uns Johannes wirklich klar machen will, dass hier nämlich zum Ausdruck gebracht wird, dass es zu einem richtig guten Durchblick ein Verstehen bedarf, das wir Menschen von vornherein überhaupt nicht haben, was auch die vorösterlichen Jünger von vornherein nicht hatten. Für einen richtig guten Durchblick brauchen wir ein Verstehen. Und das macht der Johannes ja immer wieder. Macht er ja immer wieder so klar. Nämlich ganz am Anfang seines Evangeliums in Kapitel 2, da wird uns ja diese Geschichte von der Tempelreinigung berichtet. Und es heißt ja so sinngemäß ab Vers 19, dass Jesus also sprach, diesen Tempel abzubrechen und ihn in 3 Tagen wieder aufzurichten. Und das haben die Leute und seine Jünger damals vollkommen falsch verstanden. Er sprach nämlich da vom Tempel seines Leibes. Und dann haben wir es ja vorhin auch gehört. Als dann Jesus auferstanden war, da erinnerten sich die Jünger an diese Worte und glaubten nun dem Wort, das er ihnen da also wirklich gesagt hat. Also merken wir, liebe Geschwister, wie zum Durchblick wirklich ein Verstehen notwendig ist, damit wir eben nicht einem zu kleinen Jesus da anhängen und womöglich es ist letztlich ein falscher Jesus, nicht wir uns damit zufrieden geben, ja, und letztlich daran scheitern. Weil er eben nicht so spurt, wie wir uns das vorstellen, weil viele Dinge im Leben total anders laufen. Nicht, dann passt es doch eben nicht, dass der viel zu kleine Jesus, sag ich mal, einen Teil seiner Anhängerschaft irgendwo auf dieser Welt in irgendwelchen Gefängnissen, sag's mal so, umkommen lässt. Nicht, und wir sagen, da musst du doch etwas tun, das kannst du doch nicht so zulassen. Das passt doch nicht zu einem viel zu kleinen Jesus, dass er plötzlich mal ganz kurzfristig die ärztliche Diagnose umstellt. Das passt doch dann alles nicht, liebe Geschwister. Und so mancher ist schon an einem solchen falschen Jesus wirklich gescheitert und mancher ist aus den daraus resultierenden Glaubenskrisen nicht mehr herausgekommen. Jesus erfüllt nicht alle menschlichen Erwartungen. Das haben wir alle in unserem Leben schon erlebt, die wir schon Jahre mit ihm unterwegs sind. Aber wir wissen, dass er alle Verheißungen erfüllt. Aber eben nicht alle menschliche Erwartungen. Und deswegen, liebe Geschwister, lassen wir uns also nicht faszinieren, nicht gefangen nehmen, wirklich von einem viel zu kleinen Jesus, was weiß ich, nicht den eine Religion, ein System, die Mehrheit wirklich da zu ganz bestimmten Zwecken da auf das Podest gestellt hat. Ja, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, eine Woche später keine Hosianna-Rufe mehr. Keine Hosianna-Rufe, sondern weg mit ihm, kreuzige ihn. Also das ist das Erste, dass wir unbedingt einen richtigen Durchblick haben, wozu auch ein Verstehen notwendig ist. Und danken wir Gott, dass er uns das wirklich geschenkt hat. Als Zweitens, ja, müssen wir neben diesem Durchblick, müssen wir uns wirklich Jesus Christus, der hier auf dem Esel hereingeritten kommt, den müssen wir uns anschauen, den müssen wir wirklich anblicken. Nicht? Wir brauchen diesen Anblick. Nur wie anschauen, wie anblicken? Nicht? Paul Gerhard hat ja schon in seinem großen Choral gefragt, wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Nicht? Und in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, ja, da hören wir im Grunde genommen die Antwort, wenn es da heißt in Matthäus 25, Vers 6, siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Merken wir, der König kommt zu dir und du gehst ihm entgegen. Und dieser Ausdruck entgegengehen, liebe Geschwister, ja, das war damals in der gesamten hellenistischen, römischen und jüdischen Kultur, das war ein Fachausdruck. Nicht der eine ganz besondere Bedeutung hatte. Wenn nämlich ein Herrscher intronisiert wurde, dann war es selbstverständlich, dass die Bevölkerung ihm aus Respekt in Ehrerbietung entgegenging. Und das kann man ja auch hier in der Bibel nachlesen. Zum Beispiel 1. Könige 1 ab Vers 38, nicht bei der Krönung, bei der Intronisierung von Salomo. Nicht, er wird auf die Eselin, er wird also auf die Eselin des Davids gesetzt. wird herausgeführt, wird gesalbt und die Bevölkerung ging ihm entgegen. Und jetzt geschieht genau das hier auch, hier in Johannes 12. Nicht, dass also Jesus da hereingeritten kommt und die Bevölkerung geht ihm da jubelnd entgegen. Und auch hier, Jesus sitzt auf dem Esel. Wir können jetzt Esel lieben oder nicht lieben. Nicht, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es so ist. Nicht, und seit 1. Mose 49, nicht, laufen mit dem Segen an Juda die Esel mit in der Königslinie. Wie gesagt, ob uns das gefällt oder nicht, aber es ist so. Nicht, und über 1. Könige 1, 38 haben wir ja vorhin erwähnt, geht es weiter nach Sacharja 9, Vers 9. Der Esel, er ist quasi, ja, wie soll man das beschreiben? Er ist quasi die Neuschöpfung, auf dem noch niemand saß. Nicht, er steht so ein wenig für Barmherzigkeit, für Demut. Er ist der Lastenträger, auf dem jetzt der Messias sitzt und da hereingeritten kommt. Und allein mit diesem Bild korrigiert Jesus die vollkommen falschen Erwartungen der Bevölkerung. Nicht, dass er nämlich irgendwie machtvoller eingreift mit ganz bestimmten politischen Folgewirkungen. Nicht, und wir wissen es doch, Woche für Woche hat Jesus seinen Jüngern das gesagt, Jerusalem ist das irdische Ziel meines Lebens, dort werde ich hingehen, dort wird er mir eine Krone aufsetzen, keine Königskrone, sondern eine Dornenkrone, dort werde ich leiden und dort werde ich sterben, dort werde ich auferstehen. Und so müssen wir Jesus sehen, so müssen wir ihn anschauen, so müssen wir ihn anblicken. Und so stellt sich Jesus wirklich als der wahre, echte König dar. Er ist und bleibt der König mit den Nägelmalen. Er ist und bleibt der König mit den Nägelmalen. Und bis in alle Ewigkeit, ja, ist er, um es in der Sprache der Offenbarung des Johannes zu sagen, ist er das Lamm, das geschlachtet ward, liebe Geschwister. Nicht, und Thomas konnte das damals auch fühlen, die Nägelmale, nicht, so stellt er sich dar. Wir bekommen in der Bibel nie einen anderen Jesus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen und den Wiederkommenden. Und diesen Anblick von Jesus, den brauchen wir Tag für Tag. So oft wir hier diese Geschichte lesen, so oft wir diesen Einzug da in Jerusalem hören, nicht stehen wir staunend davor und sagen, es ist ja unglaublich, was du, lebendiger Gott, da mit deinem Sohn vor Zeiten dir wirklich ausgedacht hast. Man kann es nicht oft genug erwähnen, man kann es nicht oft genug wirklich beschreiben. Und Johannes macht das eben wie auf seine Art und Weise. Ich erinnere nur an Johannes 1, nicht? Wenn es da heißt, am Anfang war das Wort, / Jesus, und das Wort, / Jesus, war bei Gott, und das Wort, / Jesus, war Gott. Nicht? Und dann heißt es ein paar Verse weiter in Vers 14, nicht? Und das Wort, / Jesus, ward Fleisch und wohnte unter uns. Nicht? Und wir stehen in Staunen daneben und fragen, Gott, warum hast du das auf diese Art und Weise gemacht? Warum hast du das so gemacht? Und wir können Gott von Herzen danken, dass er uns wirklich ein Verstehen dazu gibt. Dass er uns das wirklich auch verstehen lässt. Und er lässt es uns verstehen, insbesondere in der paulinischen Kreuzestheologie. Ja, wenn wir also 1. Korinther 1 durchlesen, dass das eben der Weg von Jesus war, von Ewigkeiten her gedacht, nicht um die menschliche Weisheit ad absurdum zu führen und um dann wirklich auch zu erkennen, was bei den Menschen Torheit, bei Gott Weisheit ist, liebe Geschwister. Und dass dieser überreiche, ewige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, dem wirklich alles dient, dass er vor allen Dingen eines hat, eine unbeschreibliche Liebe, eine unbegrenzte Liebe, liebe Geschwister. Nicht, dass dieser eine Gott in Jesus diesen Weg gegangen ist, für uns, für unsere Schuld, nicht um mit uns eins zu werden, um mit uns einmal auf alle Zeiten oder für alle Ewigkeiten Gemeinschaft zu haben, liebe Geschwister. Diesen Jesus müssen wir anblicken. Nicht, und da merken wir, dass Jesus viel mehr ist, als dass man ihn nur da für ein paar Jahre, wenn es gut liegt, da auf ein Podest stellt und ihn cool findet, wenn er da mal irgendwelche Kranke heilt oder sonstige Wunder tut. Nicht, liebe Geschwister, er ist doch kein Erfüllungsbeamter oder irgendwie ein netter Kumpel für uns. Nicht? Diesen Jesus, den Gekreuzigten auferstehen, müssen wir immer wieder anblicken und sagen, danke, dass du meine Sünden am Kreuz angeheftet hast. Danke, dass du mir die Schuld vergeben hast. Danke, dass du mich gerecht gesprochen hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Und deine Liebe, Herr Jesus Christus, deine Liebe zu mir ist wirklich die höchste Motivation, dass ich jetzt auch von ganzem Herzen, bei all meiner Schwachheit, dass ich zu deiner Ehre, zu deinem Wohlgefallen leben möchte. Und auf einen Punkt möchte ich, was diesen zweiten großen Punkt betrifft, noch hinweisen. Du stehst nicht alleine. Du stehst nicht alleine in diesem Zug. Es ist ja unglaublich, was der lebendige Gott nicht alles so hinter sich herzieht. Was er für Pflänzchen da in seinem Garten hat. Nicht merkwürdige Pflänzchen, schöne Pflänzchen, eigenartige Pflänzchen, vertrocknete Pflänzchen. Nicht also alles Mögliche. Und wenn du ihn anblickst, den Herrn Jesus Christus, siehst du gleichzeitig immer wieder diese Truppe. Was wollen wir damit sagen? Es gibt keine Jesusgemeinschaft, nicht ohne an seine reale Gemeinde zu denken. Nicht, egal wie die zusammengesetzt ist. Es gibt keine Jesusgemeinschaft, ohne an seine reale Gemeinde teilzuhaben. Ja, neben dem Durchblick, neben dem Anblick brauchen wir natürlich noch ein drittes. Und das liegt ja eigentlich förmlich auf der Hand. Wir brauchen noch einen Ausblick. Wir brauchen noch einen Ausblick, liebe Geschwister. Das ist also der letzte Punkt. Und nun wissen wir ja, dass der Herr tatsächlich eines Tages wiederkommt. Das wissen wir. Und dann wird sich das alles nochmal ganz anders erfüllen. Nicht, wenn der Herr kommt und wir ihm entgegengehen, dann wird sich das alles nochmal ganz anders präsentieren und darstellen, liebe Geschwister. Aber dann ist auch alles vorbei. Nicht, dann ist auch die Eselslinie vorbei. Nicht, in Offenbarung 19 lesen wir nichts mehr von einem Esel. Nicht, aber ich möchte auf eine Sache noch hinweisen. Wir müssen noch mal auf diese Palmzweige zu sprechen kommen. Nicht nur, dass man sie auf jüdischen Münzen sieht oder dass man sie auch auf Sarkophagen aus dem 1. bis 3. Jahrhundert gefunden hat, sondern was lesen wir in der Offenbarung, und zwar in Kapitel 7 in Vers 9. Da heißt es: Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan in weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Nicht? Und seitdem ist der Palmzweig ja irgendwie so ein wichtiges Indiz für den Sieg, den die Gemeinde erlangt hat, nicht nach dieser irdischen Zeit mit all dem Druck und mit all der Trübsal und mit all der Anfechtung und mit all der Verfolgung, liebe Geschwister. Und so kommt eines Tages auch für uns, die wir an ihn glauben, die wir ihm nachfolgen hier auf Erden, so kommt eines Tages auch mal dieser Moment, wo der Herr kommt und wir gehen ihm entgegen, ob nur mit oder ohne Palmzweigen. Aber das wird eines Tages geschehen, liebe Geschwister. Jetzt kommt wieder das Aber. Nun leben wir ja noch hier im Glauben. Und wir leben ja nicht im Sehen, wir leben ja nicht im Schauen. Und wir sind auch keine Generation, die also jetzt wie die Menschen damals vor 2000 Jahren das Vorrecht hatten, Jesus Christus da leibhaftig zu sehen und zu erleben. So wie jetzt diese Griechen hier, die da ganz plötzlich auftauchen. Und die Jesus Christus gerne kennenlernen möchten, die ihn gerne also sehen möchten. Und die, das haben wir ja vorhin in dem Text auch gehört, die sozusagen die Worte der Pharisäer ja im Grunde genommen bestätigen, nicht als die Pharisäer sagten, ja, wir können, was wollt ihr ausrichten? Ihr seht, alle Welt läuft ihm nach. So, und jetzt, was waren das für Leute hier, diese Griechen da? Und damit kommen wir jetzt zu diesen letzten Versen. Sie gehörten zu den Pilgern, die zum Passafest kamen, um dort natürlich anzubeten. Also man kann schon sagen, offensichtlich gottesfürchtige Leute. Nicht? Und sie hielten sich zur Synagoge, sie lasen und studierten das Alte Testament, nicht verehrten den Gott Israels, aber sie waren noch nicht beschnitten. Das heißt, sie durften auch nicht in den Tempel. Und offiziell gehörten sie auch nicht zur jüdischen Kultgemeinde. Ich weiß jetzt nicht, wie man solche Leute bezeichnet. Man könnte sie vielleicht als Halbproselyten bezeichnen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber diese Griechen, die kommen jetzt nun zu Philippus. Die Bibel erwähnt nicht, warum zu Philippus. Nun weiß man, dass Philippus ein griechischer Name ist. Vielleicht war das der Grund, dass sie sich an den Philippus gewandt haben. Und es fällt ja auf, dass sie ihn sehr höflich anreden. Sie sagen ja, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen, wir möchten ihn gerne sehen. Und Philippus schaltet darauf seinen Kollegen Andreas ein. Und aus der Bibel weiß man, dass die beiden immer so irgendwie zusammengearbeitet haben. Nicht? Und dann führen sie die Griechen zu Jesus. Und Jesus gebraucht jetzt diese Situation, liebe Geschwister, um noch einmal ein letztes Mal in der Öffentlichkeit deutlich zu erklären, was jetzt in der Passionszeit geschieht. Nämlich durch Leiden zur Herrlichkeit. Im Grunde genommen kommt jetzt eigentlich das Kernstück von Johannes 12. Nicht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und damit zeigt er auch uns immer wieder, welchen Weg er gehen musste, damit wir diesen Ausblick haben dürfen. Nicht der Herr wird eines Tages wiederkommen und wir dürfen ihm entgegengehen, liebe Geschwister. Und jetzt gibt Jesus Christus ganz komprimiert den Griechen und den Jüngern diese entscheidende Information darüber, wer er ist und was er jetzt tun wird. Jetzt kommen diese ganz wichtigen Verse 23 bis 26. Und da sagt er ja zunächst in den Versen 23 und 24, und Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit verherrlicht wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was meint Jesus jetzt hier mit Verherrlichung, mit dieser Verherrlichung? Wenn ich das richtig verstehe, dann meint er zweierlei damit. Einmal die Erhöhung und einmal die Herrlichkeit. Es bedeutet also kurzfristig, dass Jesus erhöht wird. Ja, wo erhöht wird? Ans Kreuz. Nicht, das hat er ja damals auch zu dem Nikodemus gesagt. Nicht, der Menschensohn muss erhöht werden. Und dann sicherlich mittelfristig bedeutet er, dass er zurückkehrt in die Herrlichkeit, die er besaß, bevor er hier auf diese Welt kam. Und so sagt er es ja auch im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 5, wo Jesus also sagt, du gibst mir die Herrlichkeit zurück, die ich hatte, bevor ich in diese Welt gekommen bin. Ja, man hätte im Grunde genommen ja schon aus dem Alten Testament wissen müssen, nicht, dass der Messias eben diesen Leidens- und Sterbensweg geht. Nicht Jesaja 53, nicht der leidende Gottesknecht, oder ich erinnere nur am Psalm 22. Nicht, der das Leiden des Messias ja in einer Weise dokumentiert, nicht in Worten dokumentiert, die Jesus teilweise am Kreuz gebetet hat. Ja. Und diese Verherrlichung, tja, die setzt sich jetzt gewissermaßen in der Leidensnachfolge seiner Jünger fort. Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf diese Weise hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ich meine, das sind ja starke Worte. Und wir tun gut daran, dass wir die nicht einfach überspringen und meinen, das hätte Jesus Christus, was weiß ich, bildhaft etwas zugespitzt. Dieser krasse Gegensatz, Leben lieben, Leben hassen, meint in diesem Zusammenhang nicht ein Gefühl, sondern es geht hier um eine Wahl. Es geht hier um eine Entscheidung, dass ich das eine entschlossen ergreife und dafür das andere entschlossen oder dafür auf das andere entschlossen verzichte. Es geht hier um eine Wahl, um eine Entscheidung. Jesus sagte ja auch einmal, wer in Lukas 14, Vers 26, wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst um des Reiches Gottes willen, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir alle wissen, damit meint natürlich Jesus nicht, dass wir unsere Eltern, denen wir ja mit Liebe begegnen, hassen sollen, sondern hier wird auch wieder deutlich zum Ausdruck gebracht, es geht um eine Wahl, es geht um eine Entscheidung im Konfliktfall. Darum geht es, liebe Geschwister. Und man könnte sagen, sein Leben hassen heißt praktisch, dass ich wirklich mein Leben Christus zur Verfügung stelle. Ich erlaube dem Herrn, über alle Bereiche meines Lebens wirklich zu bestimmen. Und das bedeutet dann gleichzeitig eine Absage an jegliche Selbstverwirklichung, eine Absage an jegliches Anspruchsdenken. Nicht? Und es gibt einige Christen, denen liegt es viel näher zu sagen, ja, nun, das ist ja ganz schön und gut, auch ein bisschen Christ zu sein. Das gibt meinem ganzen Leben so ein bisschen Stabilität, aber ansonsten gehe ich eigentlich meinen eigenen Weg. Und man soll es ja auch nicht übertreiben, man soll nicht zu fanatisch sein, nicht zu fundamentalistisch. Und schließlich haben wir ja auch noch auf andere Dinge zu achten. Tja, wem gehört mein Leben? Wem gehört mein Leben? Es besteht schon ein Unterschied zwischen einer wohltemperierten religiösen Praxis und einer völligen Hingabe an Jesus Christus. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt nicht diesen beliebten Weg des Kompromisses. Den gibt es nicht, liebe Geschwister. Und in Vers 42, dieses Kapitel 12, ich nehme den jetzt mal mit rein, obwohl er nicht zu diesem Predigtext gehört, aber es passt so gut hinein. In Vers 42 und folgende erleben wir genau das Gegenstück, wo von einigen Leuten gesagt wird, dass sie sich nicht trauten, zu Jesus Christus zu bekennen. Warum? Weil sie die Ehre bei den Menschen suchten, weil ihnen die Ehre bei den Menschen wichtiger war als die Ehre bei Gott. Da haben wir so einen Fall. Und vor dieser Frage stehen wir ständig, liebe Geschwister. In diese Herausforderung werden wir immer wieder hineingeworfen, Tag für Tag. Wem gehört mein Leben? Und dann fährt Jesus Christus fort, der letzte Vers heute, Vers 26. Wer mir dienen will, der folge mir. Und dann kommt ja die großartige Perspektive, dass Jesus Christus also weiter sagt, wo ich bin, da soll mein Diener sein. Und die Perspektive erfährt ja nochmal eine Steigerung. Nicht, wenn es heißt, und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ja? Dieses Wort dienen hat es in der Tat in sich, liebe Geschwister. Ich weiß nicht, was dieses Wort bei euch auslöst. Nicht? Das ist ja heute schon, ja, man möchte schon fast ein Wort auf dem Index. Nicht, dass man macht das ja kaum noch auszusprechen, dienen. Aber es ist und bleibt ein zentrales Wort im Neuen Testament. Nicht, wie viele Verse gibt es bereits im Alten Testament? Nicht, die davon sprechen, dem Herrn mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und von ganzem Gemüt zu dienen, liebe Geschwister. Und im Neuen Testament ist es nicht anders, um im Neuen Testament zu bleiben. Es ist das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin nicht gekommen in diese Welt, um zu dienen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Du kannst im Grunde genommen das ganze Leben Jesu Christi in dieses eine Verb hineinpacken. Er hat uns gedient und er hat natürlich auch seinem Vater gedient. Und somit hat Dienen im Neuen Testament einen ganz anderen Klang, einen ganz anderen Geschmack, liebe Geschwister. Manche denken ja vielleicht nach Möglichkeit raus aus einer Dienstbeziehung, nach Möglichkeit wirklich heraus aus dieser untergeordneten Rolle, klingt irgendwie alles negativ. Und die Bibel denkt da vollkommen anders. Nicht? Und das macht ja gerade dieser Vers 26 deutlich. Was zeigt dir dieser Vers für eine Perspektive? Liebe Geschwister, was ist das für eine Dimension? Was ist das für eine Dimension, wenn es einige Dinge, einige Sachen in deinem Leben geben wird, für die dich der Vater später in der Ewigkeit einmal ehren wird, weil du hier auf Erden Jesus Christus gedient hast. Jesus Christus, der für dich ans Kreuz gegangen ist, deine Schuld dort auf sich genommen hat, der dir letztlich gedient hat. Was ist das für eine Dimension? Was ist das für eine Perspektive? Und das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns. Wie viel ist dir das wert, dass der Vater im Himmel dich ehrt? Jetzt vielleicht schon ein Stück weit, aber erstmal in der Ewigkeit. Was ist dir das wert? Und diese letzten drei Verse, 24, 25, 26, ja, sie sind eigentlich wirklich das Kernstück des gesamten 12. Kapitels. Diese drei letzten Verse zeigen auch, was untrennbar mit Glauben verbunden ist. Der Kreuzestod, Vers 24, auch wenn das da, sage ich mal, nur indirekt erwähnt wird. Die Abkehr von dieser Welt, Vers 25. Wir sind zwar hier, wir leben zwar in der Welt, sind aber nicht von der Welt, Abkehr von der Welt. Und natürlich dem Herrn nachfolgen, und dazu gehört natürlich das Dienen, nicht Vers 26. Also diese drei Verse, komprimiert zusammengefasst, nicht zeigen wirklich, was untrennbar mit Glauben verbunden ist, liebe Geschwister. Und ich denke, was uns der Herr heute Morgen gesagt hat, ja, es reicht wieder vollkommen aus für die vor uns liegende Woche, liebe Geschwister. Nicht Vorsicht vor dem viel zu kleinen Jesus, vor dem viel zu kleinen König. Lass dir wirklich den richtigen Durchblick geben. Lass dir wirklich das richtige Verstehen schenken von deinem Herrn. Und schau stattdessen immer auf den gekreuzigten und auf den auferstandenen Jesus, auf den gekreuzigten Jesus mit der Dornenkrone, liebe Geschwister. Nie einen anderen Anblick. Nie einen anderen Anblick. Und siehe den, der eines Tages wiederkommt. Und bis dahin lebe mit diesem wunderbaren Ausblick. Amen.